Ja. Also wir wollen heute Abend ein bisschen einen Überblick geben über das Buch der Offenbarung. Wir haben ja hier in der letzten Woche in der kleineren Gruppe haben wir die Kapitel 1 bis 13 betrachtet. Aber ich habe noch nie in diesen ganzen Woche noch nie eine Gliederung gegeben von der Offenbarung. Wie ist die eigentlich gegliedert? Und heute Abend bietet sich das an, weil einige ganz eine Reihe da sind von die noch gar nicht da waren die Woche. Und von daher bietet sich das an. Das Buch der Offenbarung ist ein sehr, sehr schönes Buch und es ist absolut aktuell. Und wir haben hier zwei große Abschnitte. Es ist eigentlich kein Buch, es ist ein Brief. Und wie jeder Brief, wird am Anfang der vorgestellt, der den Brief schreibt. Das lesen wir in Kapitel 1, Vers 4, Johannes, an die sieben Gemeinden. Und dann wird gesagt, wen er schreibt, an wen er schreibt. Es ist wirklich ein Brief an die sieben Gemeinden in Asien zur damaligen Zeit in Kleinasien, in der Provinz Asia. Und so muss man das Buch auch lesen. Man muss sich bewusst sein, die ersten Leute, die diesen Brief bekommen haben, die mussten was anfangen können mit diesem Brief. Das war nicht ein verschlossenes Buch für diese armen Christen dort. Und niemand konnte was anfangen mit dem, was da drin steht. Nein, nein, im Gegenteil. Sie konnten sehr viel anfangen mit diesem Buch. Und wenn man sich hineinversetzt in die Christen der damaligen Zeit, wird einiges klarer. Aber ich muss etwas zur Gliederung sagen. Wir haben hier zwei große Visionenreihen. Das heißt, oder vielleicht sage ich so, zwei große Visionen. Der eine ist auf der Erde, da ist Johannes in Patmos. Und er sieht unmittelbar vor sich in Kapitel 1, Vers 10, an dem Tag des Herrn wurde ich einer, der im Geist war, und ich hörte hinter mir eine große Stimme, wie die einer Posaune, die sagte, ich bin das Alpha und das Omega. Und er sieht dann den Menschensohn, Jesus Christus, vor sich stehen, und er sagt ihm, was er sieht, er soll ein Buch schreiben und an die sieben Gemeinden schicken. Und in Vers 19 heißt es, was du gesehen hast, das schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem im Begriffe ist zu geschehen. Und dann kommt eine siebenfache Botschaft. Das heißt, sieben Botschaften an sieben Gemeinden. Wir sagen oft Sendschreiben, aber das sind keine eigenen Schreiben gewesen, keine eigenen Briefe gewesen. Ein Sendschreiben ist ja ein Brief. Aber das waren keine Briefe. Das waren sieben Botschaften in einem Brief. Es gibt nur ein Sendschreiben, ja, in dem Fall. Hier, was wir hier vor uns haben, ist ein großes Sendschreiben. Das ist an die sieben Gemeinden. Die Offenbarung ist ein Sendschreiben an die sieben Gemeinden und da gibt es sieben Botschaften an sieben Gemeinden. Und diese sieben Botschaften sind wie sieben Einleitungen zu der Hauptbotschaft. Die Hauptbotschaft, die haben wir in Kapitel 4. Bis Kapitel 22. Da heißt es in Kapitel 4, Vers 1, nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich zu mir reden gehört hatte, wie die einer Posaune, sagte, steig auf hierher und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Also nach der Einleitung kommt eine weitere Vision, da wird aber Johannes in den Himmel versetzt, nicht mit dem Körper, aber mit dem Geist. Er kommt in einen besonderen Zustand und er sieht dann dort den Himmelssaal, den Thronsaal Gottes. Und Kapitel 4 wird also die Tür im Himmel geöffnet und er sieht den Thron. Und dann kommt eine Reihe von kleineren Visionen, die da hintereinander kommen, beziehungsweise es ist eine Vision mit mehreren Szenen, die ihr da sieht. Und im Zentrum ist der Thron und in Kapitel 5 im Zentrum ist das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist. Und der auf dem Thron sitzt, das ist Gott. Der hat in seiner Hand ein Büchlein, eine Buchrolle. Und da wird dann die Frage gestellt, wer würdig ist, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen. Und dann stellt sich heraus, dass der Löwe überwunden hat, der aus dem Stamme Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu lösen. Und dann schaut er sich um und sieht ein Lamm. Und das ist in der Mitte des Thrones. Und dieses Lamm geht hin und nimmt das Büchlein aus der Rechten dessen, der auf dem Thron sitzt, und beginnt dann dieses Büchlein zu öffnen, das heißt die Siegel des Büchleins zu öffnen. Das Buch ist mit 7 Siegeln versiegelt und er beginnt die 7 Siegel zu öffnen. Und wenn etwas mit 7 Siegeln versiegelt ist, wann ist das Buch offen? Wenn das letzte Siegel offen ist. Ja? Also das letzte Siegel ist natürlich das Entscheidende. Und es wird hier in Kapitel 6 wird gezeigt, wie dieses Lamm die Siegel öffnet, und begleitet wird die Öffnung von jeweils einer Botschaft und einer kleineren Vision, die Johannes sieht. Und dann geht es dann dahin, dass das sechste Siegel geöffnet wird, am Ende von Kapitel 6. Und in Kapitel 8, Vers 1, wird das 7. Siegel geöffnet. Da ist der Höhepunkt. Also, und das ist auch der erste Abschnitt von dieser Visionenreihe, von diesen Visionenreihen, also Kapitel 4 bis Kapitel 7 am Ende, oder bis Kapitel 8, Vers 1, haben wir den ersten Abschnitt in der Offenbarung. Ich rede jetzt von diesem Teil ab Kapitel 4 bis Kapitel 22. Auf den konzentrieren wir uns jetzt. Das andere ist eine Einleitung gewesen. Und was interessant ist, wir werden sehen, es gibt 5 solche Reihen, 5 solche Visionenreihen, und jede beginnt damit, dass was geöffnet wird. Also das erste beginnt in Kapitel 4, da wird eine Tür im Himmel geöffnet. Und das zweite ist in Kapitel 8, Vers 1, da wird jetzt das Büchlein geöffnet. Das 7. Siegel wird aufgetan, und das heißt wieder im Himmel. Die Tür war im Himmel in Kapitel 1. Jetzt ist es das 7. Siegel, als er das 7. Siegel öffnete, trat im Himmel ein Schweigen ein, von einer halben Stunde. Und man merkt hier, das eine ist zu Ende, und es beginnt was Neues. Es ist das Buch offen, und es kommen 7 Engel mit Posaunen in der Hand, und die stellen sich auf, und die Gebete der Heiligen gehen zu Gott empor, und dann gibt es 7 Posaunen, die geblasen werden. Und in Kapitel 8 und 9 werden die ersten 6 Posaunen geblasen. Und dann in Kapitel 11, Vers 15 lesen wir, der 7. Engel posaunte. Und nachher wird wieder was geöffnet. Kapitel 11, Vers 19. Aha, der nächste Abschnitt ist fertig. Der nächste Abschnitt kommt jetzt, Kapitel 11, Vers 19. Es wurde geöffnet, das Tempelheiligtum Gottes im Himmel, und es wurde gesehen, die Lade seines Bundes. Es wird also wieder was geöffnet, im Himmel wieder. Und dann kommt eine Reihe von Visionen, und ein Kampf wird da beschrieben, der Kampf der Heiligen, beziehungsweise der Kampf des Drachen gegen die Heiligen. Und nachher, das geht bis Kapitel 15, Vers 4, und dann in Kapitel 15, Vers 5, lesen wir wieder, dass was geöffnet wird. Nach diesem sah ich, und siehe, das Tempelheiligtum im Himmel wurde geöffnet, die Zeltwohnung des Zeugnisses. Und es kamen hervor aus dem Tempelheiligtum die 7 Boten, also die 7 Himmelsboten, mit den 7, die die 7 Plagen hatten, gekleidet mit reinem und glänzendem Leinen und um die Brust umgürtet mit goldenen Gurten, Kapitel 15, Vers 7, und eines der 4 lebenden Wesen gab den 7 Boten 7 goldene Schalen, die gefüllt waren mit dem Grimm des Gottes, der in alle Ewigkeit lebt, und das Tempelheiligtum wurde gefüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft, und niemand konnte in das Tempelheiligtum eintreten, bis die 7 Plagen der 7 Boten vollendet waren. Und dann werden 7 Schalen mit den 7 Plagen ausgegossen. Und nachher kommen verschiedene Szenen wieder. Und nachher lesen wir, in Kapitel 19, Vers 11, dass wieder etwas geöffnet wird. Kapitel 19, Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet. Und siehe, ein weißes Pferd, der darauf saß, der hieß treu und wahrhaftig. Also wir gehen jetzt nochmal zurück. In Kapitel 4, Vers 1 steht, ja, es war eine Tür im Himmel geöffnet. In Kapitel 8, Vers 1 haben wir gelesen, da wird das Büchlein geöffnet. Das siebte Siegel ist aufgebrochen und jetzt wird das Büchlein geöffnet und ein Schweigen entsteht im Himmel. In Kapitel 11, Vers 19 wird das Tempelheiligtum im Himmel geöffnet und es wird die Lade Gottes sichtbar. Und in Kapitel 19, Vers 11, Kapitel 15, Vers 5 heißt noch einmal, das Tempelheiligtum Gottes wird geöffnet im Himmel. Und in Kapitel 19, Vers 11 wird der Himmel geöffnet. Also fünfmal wird im Buch der Offenbarung was geöffnet im Himmel. 4.1, 8.1, 11.19, 15.5 und 19.11. Immer im Himmel und immer geöffnet. Und wenn man, und was noch interessant ist, jedes Mal, wenn was geöffnet wird, von diesen fünf Malen, sehen wir ein Möbelstück. Jedenfalls die ersten vier Male, die ersten drei Male auf jeden Fall sehen wir ein Möbelstück. Das erste Möbelstück ist ein Thron. Ein himmlisches Möbelstück, ein Thron. Kapitel 4. Und der Thron, der steht im Zentrum von Kapitel 4 und Kapitel 5, Kapitel 6, Kapitel 7. Immer ist der Thron im Zentrum. Es geht um den Thron. Und dann in den Kapitel 8, von 8 Vers 1, in diesem zweiten Abschnitt, wo das Büchlein geöffnet wird, was für ein Möbelstück wird da? Kommt da zum Vorschein? Welches himmlisches Möbelstück? Sehen wir, in Kapitel 8, Vers 1 wird das Büchlein geöffnet, das siebte Siegel, und er sieht einen Engel, die Engel mit den sieben Posaunen, Vers 2, Vers 3, und ein anderer Engel kam. Jetzt kommt der Altar, der wurde an den Altar gestellt, der Rauchopferaltar, und zwar der himmlische Rauchopferaltar. Und in Vers 3 noch einmal am Ende, die Gebete der Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Thron ist. Und Kapitel 8, Vers 5 noch einmal. Der himmlische Bote nahm das Räuchergefäß von dem Feuer auf dem Altar und füllte. Noch einmal der Altar. Und dieser Altar bleibt wichtig. Kapitel 9, Vers 13 sehen wir wieder, ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott ist. Man merkt, aha, der Altar ist wichtig. Und was geschieht da beim Altar? Da wird gebetet. Der Altar steht im Alten Testament für der Rauchopfer, da ist der Ort, wo das Rauch, Weihrauchopfer des Priesters aufsteigt zu Gott, wie ein Gebet aufsteigt zu Gott. Und das Rauchopfer wird in den Psalmen und auch in anderen Stellen der Schrift als Gebet symbolisiert. Oder umgekehrt, das Gebet wird symbolisiert als Rauchopfer. Psalm 141 und andere. Lass das mein Gebet wie ein Weihrauch vor dir wohlgefällig sein. Ja, wie ein lieblicher Geruch, der vom Rauchopferaltar aufsteigt. Und das sind die Gebete der Heiligen und die beten. Und dann, weil sie gebetet haben, da kommen dann die Engel mit den Posaunen. Das ist das zweite Möbel, also Thron und Altar. Und dann in Kapitel 19, nachdem diese siebte Posaune geblasen hat und das alles abgeschlossen ist, Kapitel 11, Vers 19, das dritte Möbelstück im Himmel, da wurde die Tür, das Tempelheiligtum Gottes im Himmel, es wurde geöffnet, das Tempelheiligtum Gottes im Himmel, und es wurde gesehen, die Lade des Bundes, das nächste Möbelstück, das kennen wir alles aus dem Tempel, das sind Tempelgegenstände aus dem Alten Testament. Die Bundeslade, was ist in der Bundeslade drinnen? Die Gesetzestafel, die zehn Gebote. Und das, was jetzt dann kommt, wird einiges gesagt über die zehn Gebote in Kapitel 11 und 12, in Kapitel 12 und 13 und 14. Und die Gläubigen sind die Gebote Gottes halten. Und das Zeugnis Jesu. Und das Tier, Das hält sich nicht an die Gebote Gottes. Das macht sich selbst an den Götzen. Erstes Gebot, du sollst keine anderen Götzen neben mir haben. Und er macht, du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Und er macht sich an den Götzen. Und mehrere Götzen, ja. Götzendiener. Und du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Und er lästert den Namen derer, die im Himmel sind, den Namen Gottes. Und du sollst dir kein Bildnis machen. Und er macht ein Bildnis. Und so weiter. Die Gebote stehen hier im Zentrum. Und das sind hier sehr wichtig. Und in der nächsten, in der vierten Reihe, wo das vierte Mal was geöffnet wird, Kapitel 15, Vers 5, was kommt jetzt zum Vorschein? Das Tempelheiligtum im Himmel wurde geöffnet, Kapitel 15, Vers 5, die Zeltwohnung des Zeugnisses, die Stiftshütte des Zeugnisses. Und es kamen hervor Engel mit Schalen. Und, Vers 8, das Tempelheiligtum wurde gefüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes. Das erinnert woran? Wo war der Tempel gefüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes? Gibt es das?
Bei der Einweihung.
Bei der Tempeleinweihung und bei der Stiftshütteneinweihung. 2. Mose 40 und 1. Könige 8. Dort wurde der Tempel bzw. die Stiftshütte mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes erfüllt, so dass die Priester drinnen nicht stehen konnten, herausgehen mussten. Und hier heißt es, das Tempelheiligtum wurde gefüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft. Und niemand konnte in das Tempelheiligtum eintreten, bis die 7 Plagen der 7 Boten vollendet waren. Hier also die vierte große Visionenreihe. Und das Möbelstück ist hier ein Rauch. Kein Möbelstück. Das ist jetzt der Rauch, der aufsteigt. Der Rauch von der Herrlichkeit Gottes. Und Schalen, goldene Tempelschalen stehen da. Mit denen, die werden jetzt ausgegossen. Das Zorn Gottes wird ausgegossen. Und dann ist Kapitel 19, Vers 11. Da ist kein Möbelstück. Kapitel 19, Vers 11, das fünfte, der Höhepunkt, die fünfte Visionenreihe, ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, der darauf reitet, der darauf sitzen will, heißt treu und wahrhaftig. Der König der Könige und Herr der Herren. Fünf Visionenreihen und jetzt schauen wir uns ein bisschen das an. Jede Visionenreihe endet mit dem Ende. Kapitel 4 bis 8, da ist, gehen wir zurück, Kapitel 4 bis 7 am Ende. Wie endet das Ganze dort? Beginnen wir mit dem Thron Gottes, dann werden die Siegel gebrochen, die 7 Siegel. Und in Kapitel 7 lesen wir, eine unzählbare Schar von Heiligen steht vor dem Thron mit Palmen in den Händen und sie loben Gott, sie beten an. Kapitel 7, Vers 11. Alle himmlischen Boten hatten sich hingestellt und standen um den Thron und die Ältesten und die 4 lebenden Wesen und sie fielen auf ihr Angesicht vor dem Thron und beteten Gott an und sagten Amen. Das Lob und die Herrlichkeit und die Weisheit und den Dank und Ehre und die Kraft und die Stärke gebühren unserem Gott in alle Ewigkeit. Ein Lob. Und man zieht sich am Ende. Mit dem 6. Siegel fallen die Sterne vom Himmel. Der Himmel wich wie eine Buchrolle. Die Berge und Insel werden von den Stellen gerückt. Und die Menschen sagen zu den Hügeln, fallet auf uns und zu den Bergen, fallet auf uns und zu den Felsen. Verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, denn der Zorn des Lammes. Vor dem Zorn des Lammes, denn der große Tag seines Zorns ist gekommen. Man merkt, die ganze Reihe mit den Siegeln endet, bringt uns zu dem Schluss, zu dem Schlusspunkt. Tag des Zornes und die 24 Ältesten beten an und die 4 lebenden Wesen beten an. Und die Gläubigen sind da mit Palmen und freuen sich und es heißt hier, die Vers 15, sie sind vor dem Thron Gottes und dienen ihm in Verehrung Tag und Nacht in seinem Tempelheiligtum. Und der, der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Vers 17, das Lamm in der Mitte des Thrones wird sie weisen. Die Vollendung, das Königreich, der Thron Gottes ist aufgerichtet, der Thron Gottes ist das Lamm. Und jetzt kommt die zweite Reihe und das ist das mit den Posaunen. Und wenn die Posaunen fertig sind, was lesen wir da am Ende? Wiederum dasselbe, was wir jetzt vorher gelesen hatten. Kapitel 11, Vers 16, nachdem das 7. oder 15, dass wenn der siebte Engel posaunte, da geschehen Stimmen im Himmel, die sagen, die Königreiche der Welt sind unseres Herrn und seines Gesandten geworden und er wird als König herrschen in alle Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sie sagten, wir danken dir, Herr Gott, Machthaber über alles, der da ist und der da war und der da kommt, weil du deine große Kraft an dich genommen hast und herrschtest als König. Wiederum, das Königreich bricht an. Anbetung der 24 Ältesten. Lob Gottes. Und die siebte Posaune brachte uns wieder zum Schluss, wieder ans Ziel, wo der Messias sein Königreich aufrichtet und die Toten werden gerichtet. Vers 18, die Völker waren zornig und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten, um gerichtet zu werden und die Zeit, den Lohn zu geben, deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen, denen du deinen Namen fürchten und die zu verderben, die Erde zu verderben. Wir sind wieder am Ende. Und die nächste Visionenreihe beginnt in Kapitel 11, Vers 19 und endet in Kapitel 15, eigentlich schon in Kapitel 14 am Ende endet sie. Oder wird das Ende eingeleitet. Da sieht man in Kapitel 14, Vers 14, sieht man einen Menschensohn sitzen auf einer Wolke, auf einer weißen Wolke. Und dann wird ihm gesagt, er soll seine Sichel ziehen und die Erde ernten. Und er soll, ein anderer Bote kommt und Vers 18, der rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit großem Ruf zu, schicke deine scharfe Sichel aus und lies die Trauben der Erde, weil ihre Beeren reif wurden. Und der Bote legte seine Sichel an die Erde und las die Trauben am Weinstock der Erde und warf sie in die Kälte des Grimmes Gottes. Und die Kälte wurde außerhalb der Stadt getreten und das Blut ging aus der Kälte hervor, bis an die Zäume der Pferde, 1600 Stadien. Gericht des Kältertreters Gottes, Gott selber, Jesus Christus, der Menschensohn, kommt zum Gericht. Und ich sah, Kapitel 15, Vers 1, und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar, sieben himmlische Boten, die sieben Plagen hatten, die letzten, weil in ihnen durch sie der Grimm Gottes vollendet wurde. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt. Und die Überwinder vom Tier und von dem Bild und von seinem Mahlzeichen, von der Zahl seines Namens. Und ich sah sie am gläsernen Meer stehen, Harfen Gottes hatten. Da steht die Überwinderschar auf der anderen Seite des Ufers, des gläsernen Meeres. Und singen das Lied des Mose und das Lied des Lammes. So wie die Israeliten, als sie ausgezogen waren aus Ägypten, am anderen Seite des Ufers gestanden sind und das Lied des Mose gesungen haben. Und sie singen und beten Gott an. Vers 3. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott, Macht habe über alles, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, König der Heiligen, König der Heiligen. Wer, Herr, sollte dich nicht fürchten und deinen Namen verherrlichen? Das Königtum, der König. Jetzt, nachdem das Gericht gesprochen ist, herrscht der König über die Völker. Du allein bist heilig, weil alle Völker werden kommen und vor dir anbeten und huldigen, weil deine Rechte und Urteile offenbar wurden. So endet also auch die dritte Vision, vierte. Die vierte Vision mit dem Ende, mit dem Gericht und mit dem Königtum des Lammes. Und die vierte Vision, Kapitel 15, Vers 5, da wird sich das geöffnet. Das Tempelheiligtum im Himmel wird geöffnet. Und wie endet das Ganze? Es endet wieder mit einer Anbetung, Kapitel 19. Das sind wieder die 24 Ältesten. Kapitel 19, Vers 4. Es fielen nieder die 24 Ältesten und die vier lebenden Wesen und beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt und sagten, Amen, Halleluja. Und eine Stimme kommt vom Thron, die sagt, preist unserem Gott alle seine Knechte und ihr ihn fürchtet, beide, kleine und große. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer zahlreichen Menge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen starker Donner. Und die Stimmen sagten, Halleluja, weil der Herr, Gott, der Macht habe über alles, als König herrscht, die Herrschaft angetreten hat. Jetzt sind wir wieder am Ende. Der Messias herrscht als König, der Herr. Lasst uns froh sein, lasst uns jubeln und ihm die Herrlichkeit geben, weil die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und seine Frau hat sich selbst bereitet. Und es wurde ihr gegeben, dass sie umkleidet werde mit reinem, glänzendem Büschelstoff, Denn der Wüstenstoff ist die Gerechtsprechung der Heiligen. Ja, jetzt ist Hochzeit. Und wie lange geht die Hochzeit? Ja, dreimal dürfen wir raten. Die hört nie auf. Ich habe nur Leute gehört, die haben mir gesagt, die Hochzeit geht 3,5 Jahre. Ja, wo steht denn sowas? Die hört nie auf, die Hochzeit. Die Braut bleibt auch nach 1000 Jahren dort Braut. Und herrlich gekleidet im Hochzeitsgewand. Da sind wir wieder am Ende. Nachdem diese 7 Schalen ausgegossen wurden, die Gerichtsschalen, wird das Königreich aufgerichtet, ewige Hochzeit gefeiert. Und Kapitel 19, Vers 11 ist die Krönung von alledem. Er geht wieder ein Stück zurück. Kapitel 19, Vers 11, und ich sah den Himmel auch geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und jetzt kommt der König der Könige, der das Wort Gottes heißt, und richtet sein Königreich auf. Und die Gläubigen herrschen mit ihm. 1000 Jahre. Kapitel 20, Vers 4. Throne, ich sah Throne. Und sie saßen auf ihnen. Gericht wurde ihnen gegeben. Die Seelen derer sah ich, die wegen des Zeugnisses Jesu und wegen des Wortes Gottes enthauptet waren. Und die nicht dem Tier noch sein Bild gehuldigt hatten und nicht das Mahlzeichen auf ihre Stirn empfangen hatten oder auf ihre Hand. Und sie lebten und herrschten als Könige mit Christus 1000 Jahre. Jetzt wird der Spieß umgekehrt. In Kapitel 2 im Zentschreiben an Smyrna hieß es, der Satan wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Und in der Botschaft nach Pergamus heißt es, du wohnst, wo der Satan thront, wo der Satan seinen Thron hat. Und der wirft eure Leute ins Gefängnis, ja. Der tötet den Antipas und so weiter. Und jetzt ist das Spiel umgedreht. Jetzt werden die Gläubigen auf den Thron verfrachtet. Und jetzt sitzen die Gläubigen am Thron. Und der Satan, der wird ins Gefängnis geworfen. Und nicht 10 Tage, sondern 10 mal 10 mal 10. Und nicht Tage, sondern Jahre. Der herrliche Sieg Jesu Christi wird hier geoffenbart. Und sein ewiges Königreich. Und ich sah, Kapitel 21, Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde. 7 Szenen sind in diesem letzten Abschnitt. 7 Szenen. Kapitel 19, Vers 11, und ich sah den Himmel geöffnet. Kapitel 19, Vers 17, und ich sah einen himmlischen Boten, der stand in der Sonne. Und dann gibt es ein großes Mahl für die Vögel. Drittens, Vers 19, und ich sah das Tier und die Könige der Erde versammelt zum Krieg. Die werden jetzt alle gerichtet. Viertens, 20, Vers 1, und ich sah einen Boten aus dem Himmel niedersteigen, der hat den Schlüssel des Abgrundes und der packt die Schlange. Fünftens, Vers 20, Vers 4, und ich sah Throne und die saßen auf ihnen, ein Gericht wurde ihnen gegeben, und die herrschen jetzt. Und sechstens, Kapitel 20, Vers 11, und ich sah einen Thron, einen weißen und großen Thron, den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde und der Himmel flohen, und eine Stätte wurde für sie nicht gefunden, und sah die Toten, klein und große, standen vor Gott. Das ist die 6. Szene. Und jetzt kommt die 7. Szene, Kapitel 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Immer eingeleitet mit, und ich sah. 7 Szenen von der Vollendung. Und das geht bis Kapitel 20, Vers 8. Und dann kommt ein Anhang. Kapitel 21, Vers 9. Da ist ein Anhang. Der wird so eingeleitet. Und es kam zu mir einer der 7 himmlischen Boten, die 7 Schalen hatten, voll der 7 letzten Plagen. Und er sprach mit mir, komm, ich werde dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Und er trug mich im Geist fort auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, wie sie niederkam aus dem Himmel von Gott und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Jetzt wird also eine Großaufnahme, es wird gezoomt, diese neue Jerusalem wird jetzt näher betrachtet, diese Braut mit Namen Neu-Jerusalem wird jetzt näher betrachtet. Eine Frau, die zugleich eine Stadt ist. Wird hier in einem Anhang näher betrachtet. Und genauso einen Anhang haben wir auch im Anhang an die 4. große Vision, haben wir auch einen Anhang und da ist es auch eine Frau und auch eine Stadt. Kapitel 17, Vers 1. In der vierten und fünften Vision haben wir zweimal einen Anhang. Bei dieser vierten Visionenreihe, das war die mit den Schalen, wo die Schalen ausgegossen wird, da kommt der Anhang also in Kapitel 17, Vers 1. Und dieser Anhang wird so eingeleitet. Und es kam einer der sieben himmlischen Boten, die sieben Schalen hatten und sprach mit mir, komm, sagte er, ich werde dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Hurerei trieben und es wurden trunken von dem Wein ihrer Hurerei die, die auf der Erde wohnen. Und er trug mich im Geist fort in eine Wüste. Und ich sah eine Frau, sitzend auf einem scharlachroten Tier, das von Namen der Lästerung war. Merkt ihr den Unterschied? Kapitel 21, Vers 9 und 10 habe ich vorher gelesen. Einer der sieben Engel, die sieben letzten Plagen hatte, namentlich führte mich hinweg, führte mich auf einen großen hohen Berg. Hier in Kapitel 17, Vers 1, einer der sieben Engel, die letzten Plagen hatten, die Schalen hatten, kommt und nimmt mich und führt mich hinweg, nicht auf einen hohen Berg, sondern in die Wüste. Und beide Mal sieht er eine Frau. Einmal eine, und beide sind schön gekleidet, ja, die Hure, Babel, und die Braut, Neu-Jerusalem. Und es ist so offensichtlich, dass die beiden Bräute, Frauen, die beiden Frauen, dass die gegenübergestellt werden. Und beide Frauen haben einen Namen, der große Bedeutung hat. Die eine heißt Babylon und die andere heißt Neue Jerusalem. Die eine ist schrecklich, die ist nur äußerlich schön, aber innerlich voll Gräuel und Unflat ihrer Hurerei. Und die andere ist köstlich und nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Durch und durch, wie Gold, wie durchsichtiges Gold. Und alles ist herrlich und alles lauter Edelstein und alles Reinheit. Und da kommt niemand unreiner hinein. Die Braut und die Hure, die stehen einander gegenüber. Und das geht, die ganze Botschaft der Offenbarung geht dorthin zu dieser Hure und zu dieser Braut. Das ist der Schlusspunkt. Und beide... Also um das jetzt zusammenzufassen, wir haben fünf Visionenreihen und die vierte und die fünfte haben jeweils einen Anhang, einen langen Anhang. Wir haben also sieben Abschnitte. Fünf Visionenreihe und zwei Anhänge. Das ist ja auch logisch, weil alles ist in Offenbarung ist alles mit der Zahl sieben aufgebaut. So sind auch hier diese Teile sieben. Sieben Teile. Aber das was da, worauf es hinläuft, ja, ist diese krasse Gegenüberstellung von diesen zwei Frauen, von der Hure und von der Braut. Und beide sind eine Stadt. Von der Hure heißt es, sie ist die große Stadt, die Herrschaft hat über die Könige der Erde, Kapitel 17, Vers 18. Die Frau, die du sagst, ist die große Stadt, die Königsherrschaft über die Könige der Erde hat. Die Frau, diese Stadt, diese Frau und Stadt, hat gleichzeitig, ist eine offensichtlich eine Gesellschaft, aber hat großen Einfluss auf die Könige der Erde. Großen Einfluss. Durch ihre Hurerei. Und die andere Stadt, die Braut, die strahlt in ihrer Herrlichkeit, die erstrahlt die Schönheit Gottes wieder. Beide haben Herrlichkeit. Die Hure hat eine Herrlichkeit, die Hure hat eine Herrlichkeit, ja. Die ist gekleidet mit herrlichen Kleidern, heißt es. Herrliche Kleider. Umkleidet mit Gold, übergoldet und Edelstein und Perlen bedeckt, hat einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll der Gräuel und Unreinigkeit ihrer Hurerei. Aber es ist alles nur Scheinschönheit. Es ist alles nur äußerlich. In Wirklichkeit ist sie zutiefst verabscheuenswürdig. Und die andere Braut, die trägt die Herrlichkeit Gottes. Sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Und der Lichtglanz war einem höchst kostbaren Stein gleich. Wie ein kristalliner Jaspisstein. Der Jaspis ist ein besonderer Stein. Gott wird dargestellt als der Jaspis. Kapitel 4. Und hier wird die Braut Gottes dargestellt in einem Jaspis. Sie ist wie Gott. Sie strahlt die Herrlichkeit Gottes wieder. Sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Wir sehen hier, das Buch der Offenbarung ist sehr weise komponiert. Ja? Ist ja wie eine Komposition. Und Das Wichtige ist, dass das Buch der Offenbarung nicht ein Fahrplan ist über die Endzeit. Es gibt sehr viele Auslegungsbücher über das Buch der Offenbarung, und man liest immer wieder, ja, wenn du wissen willst, was in der Zukunft kommen wird, so in den nächsten Jahren, wie das alles zugehen wird, dann musst du die Offenbarung lesen, steht alles genauso zu drin. Das ist leider, muss ich sagen, eine Fehlauslegung. Denn die Offenbarung hat ein ganz anderes Ziel. Es zeigt die große Zukunft, aber nicht die einzelnen Details auf dem Weg dorthin. Es ist nicht ein Geschichtsbuch, es ist nicht eine Historie. Es zeigt, in 5 Visionen geht es immer rasch zum Ende. Erste Vision, das mit dem Thron. Das Thema ist dort der Thron. Zweite Vision, der Altar. Dritte Vision, die Lade Gottes. Vierte Vision, dieser Rauch von der Herrlichkeit. Und 5. Vision, der Messias selber und seine Braut. Und wenn man diese 5 Visionen betrachtet, was ist das Thema? In der ersten Vision, Kapitel 4 bis 7, Gott sitzt auf dem Thron, hat alles in der Hand. Und er hat ein Buch in seiner Hand. Und wer das Buch öffnen darf, der bekommt die Königsherrschaft. Das ist derselbe, der das Buch öffnet, der würdig ist, das Buch zu öffnen. Das ist derselbe, der würdig ist, alle Macht und alle Herrlichkeit zu empfangen. Es geht also um die Zukunft der Welt. Es geht um die ewige, um das ewige Königreich Gottes. Und um die ewige Welt Gottes. Warum gibt es dann Gerichte? Die Gerichte gehen von einem Thron aus. Und wir lesen da von Menschen, die Gott den Thron rauben wollen. Das sind Leute, die da reiten ein Pferd dahin und geht siegreich, um ihn zu siegen, von einem Sieg zum anderen. Und ein Gerangel ist um die Weltherrschaft. Große Siege werden da geführt. Aber das Ergebnis ist nur Krieg und Hungersnot und gewaltsamer Tod und Christenverfolgung. Warum kommt Gericht? Weil Gott auf dem Thron sitzt und die Menschen wollen nicht, dass er auf dem Thron von ihnen sitzt. Und in der zweiten Visionenreihe, da sehen wir diesen Altar und die Gläubigen unter dem Altar und beten und flehen, Herr, wie lange noch? Und die Gebete steigen auf zu Gott und als Antwort auf die Gebete kommen die 7 posaunenden Engel und bringen Gericht. Warum kommt Gericht? Weil die Heiligen beten, weil die Heiligen gerechtfertigt werden müssen. Gott wird die Ungerechtigkeit nicht stehen lassen. Da kommt Gericht. Aber diese Gerichte sind alle Warnungsgerichte, noch nicht das Ende. Es geht immer auf das Ende hin. Die siebte Posaune ist dann das Ende. Dritte Visionenreihe, Kapitel 11, Vers 19, da ist die Lade des Bundes steht im Zentrum. Der Tempel im Himmel wird geöffnet, die Lade des Bundes und dort natürlich die Gesetzestafeln. Warum kommt Gericht? Weil die Gesetze, die Gebote Gottes, mit Füßen getreten werden, von diesem Tier. Aber die anderen, die Gläubigen, das sind die Zeugen Jesu, die halten die Gebote Gottes. In Kapitel 12, Vers 17, die Heiligen, der Drache, der geht hin, um Krieg zu führen mit den Heiligen, das sind die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu Christi haben. Und Kapitel 14, Vers 12, hier ist Ausdauer der Heiligen, hier sind die Gebote Gottes halten und den Glauben an Jesus bewahren. Aber auf die anderen wartet das Gericht. Gläubigen, die sind die Überwinder. Sie werden scheinbar vom Tier überwunden. Scheinbar. Das Tier tötet alle Gläubigen. Alle Nachbarn werden getötet, die Heiligen. 42 Monate lang wirkt das Tier. Und es tötet all die Heiligen. Und dann stehen die Heiligen da auf der anderen Seite des Meeres, des gläsernen Meeres. Die Überwinder über das Tier und über das Bild und über das Malzeichen. Über das Tier, das sich vergötzt, erstes Gebot. Über das Bild, zweites Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. Und über das Malzeichen. Das Tier hat gelästert mit seinem Malzeichen und lästert jetzt den Namen Gottes. Aber hier stehen die Überwinder. Sie singen das Lied des Moses. Warum kommt Gericht? Weil die Menschen die Gebote Gottes gebrochen haben und nicht sich überführen lassen. Und dann im Kapitel, die nächste Reihe, Visionenreihe, haben wir gesagt, Kapitel 15, Vers 4, die vierte Visionenreihe, da ist die Herrlichkeit, das ist der Rauch von der Herrlichkeit Gottes, der dort erscheint. Der Rauch von der Herrlichkeit Gottes, Kapitel 15, Vers 8, steigt aus dem Tempelheiligtum und von der Kraft Gottes. Und hier ist das Thema Herrlichkeit. Zuerst eine falsche Herrlichkeit. Diese Hure, die maßt sich eine Herrlichkeit an. Diese Hure maßt sich einen Platz an, der ihr nicht gebührt. Und dann kommt die wahre Herrlichkeit, die Braut. Dann kommt das Ende, Kapitel 19, Vers 7, mit der Hochzeit der Braut. Und sie wird angetan mit köstlichen Kleidern. Selig, der zum Mahl, zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Warum kommt Gericht? Weil der Mensch die Herrlichkeit verschmutzt hat. Und dann ist der Abschluss hier, Kapitel 19, Vers 11. Das ist dann die Wiederkunft Jesu Christi im größten Detail beschrieben als bisher, im größten von allen, größer als die anderen Details. Die Offenbarung beschreibt immer wieder das Ziel, immer wieder, worauf es hinzielt. Es ist nicht so, wie ich auch schon gelesen habe in Büchern, dass die Offenbarung sei ein geschichtlicher Bericht von Kapitel 4 bis Kapitel 19, lineare Geschichte, alles, was da geschieht. Nein, nein, nein. Fünfmal sehen wir hier das Ziel vor Augen und der Weg zum Ziel. Fünfmal, warum Gericht kommt. Und fünfmal, wie der Herr sein Königreich aufrichtet. Und dann die zwei Anhänge, die zwei Städte. Zwei Städte. Ich habe mir oft gefragt, wer diese Städte sind. Wer ist diese Hure Babylon? Da gibt es ja viele Bücher darüber, über die Hure Babylon. Die eine meint die katholische Kirche, die andere meint die Ökumene. Aber wir dürfen nicht vom 20. Jahrhundert ausgehen, wenn wir die Hure Babylon definieren wollen. Wir müssen aus der Zeit ausgehen, als das Buch geschrieben wurde. Die Hure Babylon ist verantwortlich für den Tod der Apostel. Also, Kapitel 18, Vers 20. Die Hure Babylon hat die Apostel umgebracht. Kapitel 18, Vers 20. Sei fröhlich und feiere über sie, Himmel, die heiligen Apostel und die Propheten, seid fröhlich, weil Gott euer Gericht an ihr vollzog. Euer Gericht, das Apostelgericht, hat Gott an ihr vollzogen. Das war die Rache Gottes. Vers 24. Und in ihr wurde das Blut von Propheten und Heiligen gefunden. Und zwar von all denen, die auf der Erde hingeschlachtet wurden. So einen Vers kennen wir. So einen ähnlichen Vers gibt es auch in den Evangelien. Das Blut von allen denen, die auf der Erde getötet wurden. Vom Blut des Abel an bis zum Blut des Zacharias. Den sie zwischen Altar und Tempel, Heiligtum getötet haben. Wo steht das? Matthäus 24, beziehungsweise Matthäus 23 am Ende. Dort sagt der Herr Jesus, Jerusalem, Jerusalem. Wie du tötest die Propheten Vers 37 Jerusalem, Jerusalem, die Propheten tötet und steinigt die, die zu ihr hingesandt worden sind. Wie oft wollte ich deine Kinder versammeln in der Weise, wie eine Henne ihre eigenen Küken unter die Flügel sammelt und ihr wolltet nicht. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen werden. Vers 34, siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte und von ihnen werdet ihr einige töten und kreuzigen und einige von ihnen werdet ihr in euren Synagogen geißeln oder werdet sie verfolgen von Stadt zu Stadt, auf das über euch komme alles Gerechte auf der Erde vergossene Blut, von dem Blut Abels des Gerechten bis zum Blut des Zacharias, des Sohnes Barachias. den er zwischen dem Heiligtum und dem Altar ermordet hat. Wahrlich, ich sage, dieses alles wird über dieses Geschlecht kommen. Welche Stadt ist die Hure? Klagelieder, Kapitel 1, Vers 1. Wie ist sie zur Hure geworden, die treue und geliebte Stadt? Wenn Jerusalem sich abwendet von Gott, dann schickt er sie nach Babylon. Dann macht er das geliebte Jerusalem zu Babylon. In die Klagelieder mit Jerusalem in Babylon. Wie ist sie zur Hure geworden? Die treue Stadt, die geliebte Stadt vorher. Die Braut, ich denke zurück an deine Brautliebe, sagt er, wie du dich geliebt hast, damals, als du auszogst aus Ägypten. Und was ist mit dir passiert? Eine Hure bist du geworden. Sie hat den Messias, den Gott verworfen, den Ehemann verworfen und hat sich den Götzen hinzugekehrt. Die schlimmste Sünde, die Jerusalem tun konnte, war den Messias zu verwerfen, als er kam, nach Jerusalem einzog, als König der Könige. Und sie sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Die Verwerfung des Messias ist die größte Sünde, die überhaupt nicht tun kann. Und sie macht die geliebte Stadt zu einer Hure. Und sie macht Babylon, die Stadt, in der der Herr Jesus gekreuzigt wurde, macht sie zu einem Sodom und zu einem Ägypten. Und zu einem Babylon. Wenn Alt-Jerusalem, die Braut Neu-Jerusalem ist, dann ist die Hure Alt-Jerusalem. Es wird hier eine Stadt mit der anderen ersetzt. Und diese Neu-Jerusalem, das ist das ewige Königreich Jesu Christi. Das heißt nicht, bitte, dass Gott alle ganz Israel verworfen hat. Gott hat Israel nicht verworfen, aber die Stadt hat er gerichtet. Paulus sagt, ich bin auch ein Jude. Hat Gott dein Volk verstoßen? Ich bin auch ein Jude, sagt Paulus. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Wenn Menschen zum Heiland kommen, wenn Juden zum Messias kommen, kommen sie auch in die geliebte Stadt und bilden die geliebte Stadt. Bilden sie das neue Jerusalem. Wenn Israel sich bekehrt, wie viele sich auch dann bekehren, alle bekehren sich ohnehin nicht. Sie gehen durch schrecklichste Gerichte. Und hier lesen wir von einem Babylon, das gerichtet wird. Und wenn Babylon gerichtet ist, dann werden die Menschen eingeladen, zur Hochzeit zu kommen. Zur Hochzeit der Braut. Wie war das Gleichnis von Herrn Jesus? Ein König macht mit seinem Sohn Hochzeit. Und dann schickt er die Leute aus und sagt, komm zur Hochzeit. Und sie wollen nicht kommen, die geladenen Gäste. Sie wollen nicht kommen. Was macht der König? Der zieht aus und schlägt ihre Stadt. Und dann sagt er, geht hinaus. An die Hecken, Zäune. Und holt herein, was sich holen lässt. Selig, wer zum Hochzeitsmahl des Landes geladen ist. Kommt. Und dann kommt der Messias zum Schluss und macht seine Braut schön. Mit kostbarsten Gewändern begleitet. Und das neue Jerusalem kommt vom Himmel her nieder. Und er sieht diese Braut in köstlichsten Farben, was man sich mehr vorstellen kann. Man sieht ja das Ziel, worauf alles hinzielt, ist Gottes ewiges Königreich. Und die Gläubigen sollen sehen, was sie für Rolle darin spielen. Und jetzt binden wir den Sack zu. Am Anfang der Offenbarung ist eine siebenfache Einleitung gegeben für das Buch der Offenbarung. Und dort heißt es siebenmal, wer überwindet, der wird das und das bekommen. Wer überwindet. Und es wird nie gesagt, was man überwinden soll. Aber es heißt einfach, dass sie überwinden sollen. Und das Buch der Offenbarung zeigt dann, vor allem die Kapitel 12, 13 und 14, zeigen, wer oder was zu überwinden ist. Das Tier, das Biest ist zu überwinden. Der Drache, der seinen Kampf führt gegen die Nachkommen dieser Frau, des Israels Gottes. Dieser Drache und seine Helfershelfer. Da tobt ein Kampf und der geht auf Leben und Tod. Und zuletzt heißt es, Kapitel 21, Vers 7, wer überwindet, der wird alles erben. Wer überwindet, Kapitel 21, Vers 7, dem, der überwindet, der wird alles erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Aber der Feiglinge und Ungläubigen und Gräulichen und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und aller Lügner wird ihr Teil in dem See sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod, der ewige zweite Tod. Wer nicht dort ist, wo der Herr Jesus ist, wer nicht überwunden hat, wer nicht überwindet in diesem Kampf, der landet bei den Feiglingen und bei den anderen Gräulichen. Aber das Positive steht zum Schluss. Diese ganze Vision von der Braut und von dem neuen Jerusalem in schillerndsten Farben wird zum Schluss gemalt. Da sollen die Gläubigen hinschauen und dort sollen sie hinstreben. Das Buch endet mit Kapitel 22, Vers 16. Ich, Jesus, schickte meinen, Vers 14, Entschuldigung, Kapitel 22, Vers 14. Selig sind die, die seine Gebote tun. Andere haben, die ihre Kleider gewaschen haben. Damit ihr Anrecht sein wird an den Baum des Lebens und sie eingehen durch die Toreingänge in die Stadt. Draußen sind die Hunde, die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzendiener. Und jeder, der Lüge lieb hat und liebt. Ich, Jesus, schickte meinen himmlischen Boten, euch diese Dinge zu bezeugen für die Gemeinde. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids. Also ich bin der Herr David und der Sohn David, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, der sage, komm. Und wenn dürstet, der komme. Und wer will, der nehme. Das Wasser des Lebens. Kostenlos, umsonst. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, wird Gott ihm hinzufügen die Plagen, die von denen in diesem Buch geschrieben ist. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Buch des Lebens, was der heiligen Stadt und von den Dingen, über die in diesem Buch geschrieben ist. Wer diese Dinge bezeugt, sagt, ja, ich komme schnell, ich komme bald. Ja, komm, Herr Jesus. Es ist bald. Und doch zögert der Herr immer wieder hinaus, weil er will, dass Menschen gerettet werden. Und unser Zeugendienst trägt dazu bei. Der Zeugendienst der Zeugen Jesu bis zum Tode trägt dazu bei, dass noch viele gerettet werden. Das Königreich gebaut wird. Ein herrliches Buch. Wer das von dieser Warte aus betrachtet, es wird aktuell, top aktuell und es wird ermutigend. Und es wird nicht ein Spekulationsbuch über Chip und solche Dinge. Nein, es geht hier um die großen Züge. Die möchten uns der Herr vor Augen führen. Bis soweit, jetzt habe ich ein bisschen überzogen schon wieder. Entschuldigung.